Allianz Brisanz. Der Fußball-Podcast mit Ole und Daniel. Über den SV Werder Bremen und den Hamburger Sportverein. Nahezu kompetent. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Nächsten Folge Allianz Brisanz. Und der Ola, den begrüße ich ganz herzlich in Budjadingen erstmal.
Ja, danke. Herzliche Grüße zurück nach oben Strohe.
Ja, vielen Dank. Und wir haben ja in der vorherigen Folge, wissen wir jetzt nicht, aber wahrscheinlich wird es so sein, über den HSV gesprochen, und zwar über die Saison 2025/26. Und das werden wir jetzt mit dem SV Werder Bremen gleich nachschieben. Und da wollen wir direkt einsteigen, oder?
Ja, können wir machen. Gar nicht groß schnacken, sondern Fakten schaffen. Haben wir ja letzte Saison nicht geschafft, dass wir nochmal abschließend über die Saison irgendwie hätten sprechen können, wollen, dürfen. Deswegen machen wir es jetzt nochmal. Finde ich, das ist ja auch immer so eine Geschichte, dass man auch nochmal zurückblickt, wenn gerade auch was Neues hinausgearbeitet wird. Und an dem Punkt sind wir ja nun mal deswegen. Also ich bin gespannt, was du dir jetzt für Fragen ganz schnell aus dem Halfter schießen wirst.
Ja, ich bin natürlich wie immer komplett unvorbereitet. Aber das macht ja nichts. Erstmal fang ich an mit Platz 15. Für den SV Werder Bremen. Sind wir damit denn erstmal generell zufrieden? Klassenerhalt geschafft, Platz 15. Saisonziel, was war vorher das Saisonziel? Unter Trainer Horst Steffen war das ja noch, ne?
Also ich glaube, ein offizielles Saisonziel hat man gar nicht so ausgerufen. Ich glaube, das war allen bewusst, dass nach dem Abgang von Werner, der nachbetrachtet wohl, glaube ich, einer der größten Vereinsfehler hätte werden können, die du so getätigt hast.
Ja.
Können wir aber gleich gerne nochmal drüber sprechen. Ich glaube, Saisonziel war nicht großartig gesteckt. Es war schon das Saisonziel gesteckt, den Klassenerhalt irgendwie frühzeitig einzukassieren und dann entsprechend zu gucken, was gehen würde. Dass das sich natürlich bis zum, ich glaube, 33. Spieltag zieht, damit hat, glaube ich, also habe auch ich ehrlicherweise nicht unbedingt zu Saisonbeginn mit gerechnet. Gerade weil es ja auch zu Saisonbeginn relativ gut lief. Im Nachgang aber muss ich ganz klar sagen, das war eine absolut beschissene Saison und man hat die Klasse wirklich nur gehalten, weil es drei größere Vollidioten gab wie Werder Bremen.
Wie war denn der Start? Erzähl doch mal, wir waren erstmal Pokal, war ja angesagt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, gegen wen ihr gespielt habt.
Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ach ja, das übel. Ja, ja, das ist natürlich.
Da saß natürlich der Stachel noch tief, weil man ja ein paar Monate vorher erst im, ich glaube, Achtelfinale gegen die rausgeflogen ist. Man war also vorgewarnt, dass Bielefeld als Pokalfinalist der Vorsaison das Ganze auch vielleicht ein bisschen ernster nehmen würde, zumal ja auch Zweitliga-Aufsteiger, dementsprechend zwei Wochen eher schon im Saft, wäre dann Umbruch, Kader nicht zusammen, das war auch das letzte Spiel von Michael etc. Es war schon allen bewusst, dass der zu Frankfurt wechseln wird. Das hat man dann im Nachgang auch gemerkt, nach der Niederlage, dass wie er dann halt auch sich verabschiedet hat im Prinzip von den Fans. Es gab in diesem Spiel eine katastrophale, absolut idiotische, dumme gelb-rote Karte von Leo Bittencourt. Ich glaube, mit dieser Aktion hat er sich auch den Rest der Saison, die letzte Saison vor allem bei Werder, auch dann eingebrockt und eingehandelt. Dann gleich ein 4-1 gegen Frankfurt zu Saisonbeginn. Das war ein richtiger Nackenschlag. Gerade weil Frankfurt Werder teilweise da auch wie ich nach Strich und Faden demontiert hat. Also da können wir froh sein, dass es nur 4-1 ausgegangen ist. Aber es gab dann den ersten Achtungserfolg. Man ist dann, glaube ich, wieder einmal mit einer roten Karte für oder gelb-roten Karte für Stark gegen Leverkusen in Unterzahl geraten. Lag irgendwie 3-1 zurück, hat dann noch ein 3-3 rausgeholt, unter anderem Karim Koulibaly dann mit seinem ersten Tor und ich glaube dritten Profispiel oder sowas. Dann auswärts Ganz interessant, war ich sogar tatsächlich da in Gladbach, 4-0 gewonnen. Bangula hat da zum Beispiel ein wunderschönes Tor geschossen. Stay kam zurück, der hatte sich in der Saisonvorbereitung gleich im ersten Testspiel gegen Verden verletzt. Kann ich mich auch noch daran erinnern, wie er da den Platz runterrumpelte. Auch da war ich vor Ort, habe mir das angeguckt, habe schon Böses geahnt, als er runterrumpelte. Nach, ich glaube, 16, 17 Minuten oder sowas. Ja, und dann Freiburg 3-0 Klatsche. Was auch, also 3-0 zu Hause gegen Freiburg keine Schnitte gab, nicht mal ansatzweise. Ja, und dann kam der Zahnarztbesuch in München, 4-0 an einem Freitagabend. Ja, gut, gab schon Schlechteres. Lichtblick war da, dass Hein im Tor stand, den man ja zuvor ausgeliehen hatte, nachdem Zetterer Werder verlassen hatte und Backhaus dann sich verletzt hatte. Der hatte trotz dessen, dass man 4 Tore kassiert hat, ein Spiel so abgeliefert, dass er, glaube ich, Kickernote 2 oder 1,5 bekommen hat. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar auch in die Elf des Tages gekommen ist. Auf jeden Fall hat er einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Dann gab es noch einen Sieg Anfang Oktober gegen Pauli 1-0. Und dann kamen die dicken Punkte. Ja, und dann kam auch schon relativ zügig das HSV-Spiel, das Derby. Man hat bis dahin so an den Top 10 kratzen können. Spielerisch war Werder die komplette Saison über eigentlich ziemliches Mittelmaß bis grottenschlecht. Und das hat sich dann tatsächlich dann ab dem Leipzig-Spiel, dann kam Köln, dann kam Hamburg, hat sich das dann auch offenbart. Also auch die Punkte, die man geholt hat, waren jetzt nicht, weil man einen Weltklasse-Fußball gespielt hat, sondern einfach, ja, andere waren dümmer, so wie Pauli, Heidenheim, Berlin, also Union, Mainz, Wolfsburg, die haben sich einfach noch beschissener angestellt wie Werder. Und da hat Werder dann in der Saisonphase dann von profitieren können.
Am Ende der Hinrunde stand SV Werder auf welchem Platz?
Boah, da fragst du was. Ich kann mal eben gucken.
Weil
17. Spieltag. Also meinst du jetzt regulär den Spieltag 17 oder ja, meinst du das Datum der 15. Spieltag?
Ne, ich meine nach den ersten 17 Spieltagen, weil ich der Trainerwechsel war ja am 1. Februar, habe ich gerade gelesen, mit Steffen zu Tune, ne?
Ja, das kann gut sein. Ja, genau. Ich glaube, das passt. Oder war er noch gegen Freiburg auf dem... Der war gegen Freiburg am 7.2. gegen Freiburg war der, glaube ich, noch auf der Bank. Ich kann mal eben ganz schnell gucken. Nee, gegen Freiburg hat Tune schon... Ah, siehst du. Okay, gut. Schere.
Ja.
Muss mal gehoben werden. Nein, Werder stand auf Platz 12, ist dann auch da geblieben. Man hat nach dem Derby nochmal gegen Augsburg einen Punkt geholt. Das war aber auch, also das war katastrophal. Gegen Heidenheim hat man auch, also auch rote Karten hat man sich diese Saison eingehandelt.
Platz aber nicht so viel wie der HSV, die waren Rekordträger.
Ja, weiß ich nicht. Also ohne Scheiß, ich glaube, dass da geben die sich beide die Hände. Also das war katastrophal. Also wirklich, da hat man sich auch, glaube ich, einiges an Punkte kosten lassen. Gegen Hoffenheim war das anders. Das war ja noch schlimmer. Hoffenheim ist in Unterzahl geraten. So war das. Ja. Die sind in Unterzahl geraten und haben dann direkt noch das 2-0 geschossen, nachdem man eigentlich die Hoffnung hatte, okay, jetzt könnte man dann, aber die haben gleich den Sack zugemacht. Also das, also der Trainerwechsel war auf jeden Fall vonnöten. Ich glaube, da braucht man gar nicht großartig diskutieren, ob man jetzt die bessere Wahl hatte mit Tune, weiß ich nicht. Letztendlich hat man die Klasse gehalten, aber wie gesagt, ich glaube, da hättest du auch einen Zack Reis an die Seitenlinie stellen können. Es gab halt drei größere Vollidioten, auf gut Deutsch gesagt, und das hat dann dazu geführt. Nein, aber am 17. Spieltag, um die Frage zu beantworten, war man auf Platz 13.
So. Weil man hat ja diese 10 sieglose Spiele und dann kam Tune und wie war also nochmal dein Empfinden, als der ehemalige HSV-Coach kam?
Oh. Ich weiß gar nicht, ob das so eine große Rolle für mich gespielt hat, dass der HSV Vergangenheit hat. Letztendlich ist es sein Job, eine Fußballmannschaft zu trainieren. Und das ist, ja, mein Gott. Er hat ein Arbeitsangebot bekommen, Arbeitspapier, und hat das unterschrieben. Und dass dann sich da mal verschiedene Arbeitgeber untereinander vielleicht irgendwie eine Rivalität hatten. Und dass sich dann überschneiden kann im Laufe einer Berufskarriere, das ist halt so. Ne? Das Werder HSV hat sich oft genug gekreuzt. Ich glaube, da gab es Spieler und gibt es auch Spieler. Werden wir natürlich in den nächsten Folgen auch noch drüber sprechen.
Genau.
Die für beide Farben gespielt haben, trainiert haben, wie auch immer. Und das hat keine große Rolle gespielt. Ich glaube, Tune war mangels der Alternativen so ziemlich mit die beste Lösung, die du da hättest kriegen können. Überzeugt war ich nicht, bin ich ganz ehrlich, weil er hatte, wie gesagt, vorher noch nicht großartig die Bundesliga-Erfahrung, auch der Abstiegskampf, wer da war, in so einem richtigen Strudel drin. Zwischendurch gab es dann mal so auch noch von Horst Steffen so Aufbäumen, dass man dann gegen, ich glaube, Frankfurt war das auch noch ein relativ achtsames 3:3 rausgeholt hat, wo man sich aber auch am Ende fragen muss, warum kassierst du dann in der letzten Minute noch wieder dieses Gegentor? Da sind 2 Punkte flöten gegangen gegen Gladbach, die auch in einem absoluten Abwehrstrudel waren, hat man auch mit Ach und Krach es hingekriegt, einen Unentschieden rauszuholen. Und nach diesem besagten Gladbach-Spiel war dann auch Schluss für Steffen und Jürgen Kahm. Ja, war natürlich undankbar, gleich gegen Freiburg und Bayern starten zu müssen. Pauli kam dann ja auch noch, die man wiederbelebt hat im Prinzip. Die waren ja auch schon gefühlt klinisch tot. Dann schlagen sie auf einmal Werder Bremen, Mio Backhaus mit einem riesen Patzer. Das Ding kann sich natürlich Thun nicht unbedingt ankreiden. Gegen Hoffenheim hat es dann das erste Mal gefruchtet. Da kamen dann die Punkte und man kam wieder aus der direkten Abstiegszone raus. Aber begeistert von Thun war ich nicht und ich bin auch immer noch nicht der große Thun-Freund. Aber ich weiß auch, dass es vielleicht einfach aktuell auf dem Markt nicht viel bessere Alternativen geben würde. Und dementsprechend hat er jetzt mal eine Saisonvorbereitung gehabt. Wir werden mal gucken, was daraus wird. Aber also damals hatte ich Bauchschmerzen und auch immer noch habe ich Bauchschmerzen.
Das heißt, du hattest mich ja gefragt, zu welchem Zeitpunkt du eigentlich so relativ sicher warst mit dem Klassenerhalt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt rein rechnerisch war, aber das muss dann ja bei dir auch relativ zum Ende gewesen sein, dass du irgendwie einen Haken hintergemacht hast, oder?
Ja, ich glaube, nachdem wir mit der 1-0-Niederlage den Klassenerhalt perfekt gemacht haben und 33 gespielt hat, mit absoluter Eigenleistung haben wir es dann geschafft, tatsächlich.
Ja.
Dann entsprechend die Klasse zu halten. Nein, ja. Ich glaube, dieses 3-1 gegen den HSV und das anschließende 1-1 gegen Stuttgart, diese 4 Punkte, die haben uns dann letztendlich den Klassenerhalt eingebracht und ich glaube, man hat dann auch da schon dann entsprechend diesen Punkteabstand zu Wolfsburg und es war klar, dass man gegen Augsburg, gegen die man nie was reißt, und bei Werder Bremen, Hoffenheim und Dortmund, dass man da in den letzten 3 Spieltagen eigentlich nicht viel erreichen wird. Es kam nur noch darauf an, was St. Pauli und was Wolfsburg hätten machen können aus ihren Sachen. Mhm. Ich glaube, Pauli hätte uns nur noch punktgleich und mit einem besseren Torverhältnis, hätten sie, weiß Gott, die Liga auseinanderschießen müssen, überholen können. Und Wolfsburg, glaube ich, hätte alles gewinnen müssen, damit sie dann irgendwie auf jeden Fall punktetechnisch an uns vorbeiziehen. Ach, ja, schwierig. Wirklich sicher habe ich mich, wie gesagt, nach Hoffenheim gefühlt. Und so konnte man dann den letzten Spieltag ungefährdet genießen. Auch da hat man dann wieder eine absolute Scheißleistung gezeigt gegen Dortmund. Weiß nicht, da habe ich mir so ein bisschen Brustlöse-Effekt gewünscht, dass man da vielleicht dann freier hätte aufspielen können. Aber auch da war es absolut limitiert und auf gut Deutsch gesagt ziemlich scheiße. Dieser Turning Point, wie gesagt, war dann als rechnerisch absolut nicht mehr möglich war, dass Wolfsburg uns hätte gewonnen können.
Okay, lass mich raten, was dein Highlight war. War wahrscheinlich das der Sieg gegen Hamburg in der Rückrunde. Oder was war dein Highlight und was war dein Lowlight?
Boah, Lowlight war, glaube ich, wirklich die Niederlage gegen Pauli in der Rückrunde. Also da habe ich wirklich richtig, richtig schwarz gesehen, weil Thun ist dann mit der 3. Niederlage in Folge gestartet. Also die ersten 3 Spiele alle verloren. Mein gut, Freiburg, Bayern, das sind Dinger, die kannst du verlieren. Das ist, ne, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber St. Pauli, die 17. waren, du hast sie hinter dir gehabt, du hättest da richtig Distanz aufbauen können. Und dann auch so dieser Bock von Backhaus, der bis dahin eine solide, okaye Saison gespielt hat, der hatte seinen Wackler drin. Danach, muss man sagen, hat er uns, glaube ich, auch ganz oft den Arsch gerettet. Auch gegen Dortmund am letzten Spieltag hat er eine deutlich höhere Niederlage verhindert. Also das muss man auch nochmal konsternieren. Das war so für ihn vielleicht auch so dieser Hallo-Wach-Moment. Aber gerade so mit diesem Patzer, diese Niederlage gegen Pauli, das war auf jeden Fall mein Lowlight. Ja. Und danach muss ich auch sagen, auch wenn man dann noch gegen Heidenheim, gegen Union gepunktet hat, auch wenn man Wolfsburg mit 1-0 geschlagen hat, auch gegen HSV gewonnen hat, 3-1, das Unentschieden gegen Stuttgart, das sind, was ich jetzt aufgezählt habe, sind die die Erfolge ab dem 23. Spieltag bis hin zum 34. Spieltag, das ist auch nicht sonderlich viel. Man hat sich in diesen Siegen absolut nicht mehr rumbekleckert. Gegen Heidenheim war, dass man da überhaupt 2-0 gewonnen hat, ein Wunder. Das war aber auch nur, weil man in der 4. Minute der Nachspielzeit noch ein Eigentor von Heidenheim provoziert hat. Gut, Berlin 4-1, das war schon ein cooles Spiel, aber ich glaube, so mein Highlight der Saison neben dem Nordderby, natürlich klar, Nordderby zu gewinnen ist immer ein Highlight, das steht auf 1, aber so das Highlight davon nebenan für mich, mein persönliches war tatsächlich das Auswärtsspiel in Gladbach am 3. Spieltag. Und was ich auch nochmal benennen möchte tatsächlich ist das 3-3 gegen Leverkusen am 2. Spieltag, gerade so diese. Du hattest dann noch, ich glaube, Isaac Schmidt gerade frisch verpflichtet, der schoss da gleich sein erstes Tor im ersten Spiel. Und ja, Koulibaly mit seinem ersten Tor, dieses Zurückkommen, das war auch schon stark. Aber also persönlich Gladbach, ansonsten würde ich dann tatsächlich HSV, Leverkusen, Gladbach, das sind meine Top 3 Spiele aus der Werder-Saison.
Jetzt haben wir ja schon gehört, dass die Saison insgesamt eher eine solchen Saison war. Und da wollen wir jetzt aber nochmal gucken auf die Spieler. Und da hast du ja schon ein paar genannt. Jetzt kannst du dann natürlich auch nochmal sagen, wer ist der Rising Star? Euer Torwart, das würde mich interessieren. Kannst du dann nochmal drauf eingehen? Wer wird denn davon wahrscheinlich jetzt in der neuen Saison spielen? Ich glaube, da habt ihr ja auch jemanden verpflichtet. Wobei, das vertiefen wir natürlich noch in der nächsten Folge. Und wer hat gefloppt? Das waren dann wahrscheinlich mehrere.
Ja, so ein Flop war natürlich irgendwo Keke Top, kann man schon sagen. Ich glaube, da hat man sich dann in der zweiten Saison einiges mehr erhofft. Ich glaube aber auch vieles hat unter dem System von Steffen gelitten. Der hat ja mit aller Gewalt versucht, sein System da durchzudrücken, hat gar nicht die Spieler dafür gehabt. Viele Spieler haben positionsfremd gespielt. So ein Friedel auf linke Verteidigerposition zu setzen, damit halt Koulibaly spielt, der natürlich in der Hinserie für einen 18-Jährigen, der gerade aus der A-Jugend kommt, eine unglaublich starke Saison gespielt hat. Rückrunde war ein bisschen mau. Und andersrum war es dann ja wiederum bei Mio Backhaus. Anfangs hat er ein paar Wackler drin gehabt, hier und da hat er vielleicht auch mal ein Tor verschuldet. Ob das dann gleich direkt uns einen Punkt gekostet hat, ich glaube, da waren dann noch andere individuelle Fehler von anderen Spielern. Ich glaube, also Backhaus war gar nicht mal so das Zünglein an der Waage. Zünglein an der Waage war er dann in der Rückrunde, dass er da halt dann vieles gehalten hat, was, glaube ich, andere Torhüter vielleicht nicht gehalten hätten. Da hat er dann tatsächlich die Entwicklung gemacht, wie ich ja schon sagte, gerade eben gegen Pauli. Ich glaube, Rising Star würde ich tatsächlich Backhaus vor Koulibaly setzen. Von den etablierten Spielern hat natürlich Stay wieder eine gute Saison gespielt, hat seine 10 Saisontore gemacht, 3 Stück davon unter anderem gegen den HSV. Flop. Horst Steffen. Ob man ihn jetzt dann damit nennen kann, also ich nenne ihn einfach mal als Flop. Und der größte Flop tatsächlich, glaube ich, bei Werder, gar nicht mal spielertechnisch, und auch viele werden jetzt dann vielleicht sagen, jetzt stößt man da auf diese Hate-Train mit auf, aber mit Ruhm bekleckert hat er sich nun wirklich nicht, war Clemens Fritz, der sich dann von einem Online-Portal die Leihregelung noch aufzeigen lassen muss. Also,
ja, das geistert. Das geistert auch immer noch durch Social Media.
Ja, es ist ja halt auch so. Also es ist ja auch eine Peinlichkeit gewesen. Da muss man sich mal wirklich dann vor Augen führen, dass dann externe Leute dann ihm erklären müssen, wie er seinen Job zu machen hat oder was sein Job ist. Und es wurde dann ja auch direkt darauf gehandelt. Man hat ja dann auch einen Spieler geliehen mit Jovan Milosevic. Der hat natürlich jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Aber ob das jetzt auch nur an Fritz liegt oder ob es daran liegt, dass der Verein chronisch klamm ist und die arme graue Kirchenmaus spielt. Ich glaube, man hat dann doch vielleicht hier und da noch irgendwo einen Geldbeutel aus der Champions League Zeit rumfliegen. Nur
Die Beutel hat Frank Bauer mit nach Schalke genommen.
Ja, das kann natürlich auch sein. aber nein. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, man spielt da unnötigerweise zu oft diese Karte. Und natürlich leiden dann auch die ausführenden Personen darunter. Also letztendlich der Spruch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ich glaube, der trifft da ganz gut drauf zu. Aber das ist ja auch eine Sache, die sich ja im November dann schon vielleicht ein bisschen selber auflösen wird. Aber so, wenn ich, kommen wir nochmal zurück zum Flop. Spielertechnisch würde ich da sowas wie Keke Top nennen, der natürlich aber auch, muss man sagen, sich verletzt hatte, ausgefallen ist. Der kam gerade so ein bisschen in Tritt. Vielleicht hätte er dann ja hinten raus noch wieder was gerissen. Aber was er sich gerissen hat, war dann das Kreuzband und nicht die großen Spiele. Schade drum. Wie gesagt, viel größerer Flop für mich und den Stiefel braucht sich Keke von meinerseits gar nicht großartig anziehen. Also viele haben dauerhaft scheiße gespielt in der Saison. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber größter Flop für mich schon Horst Steffen und Clemens Fritz bei Werder Bremen.
Ja, und bei Horst Steffen bleibt ja dann abzuwarten, ob er überhaupt dann nochmal in Erscheinung tritt. Also seitdem hört man ja gar nichts mehr von ihm. Und eigentlich fand ich...
Der hat ja auch noch einen relativ langlaufenden Vertrag. Ja. Also den da rauszukriegen, das ist natürlich nochmal so eine Sache. Ich glaube, Werder wird da schon dann auch noch Kompensation einfordern, auch wenn es natürlich schwach ist, weil sie das Gehalt weiter zahlen müssen von dem. Letztendlich könnten sie froh sein, wenn sie den los haben von der Paywall, aber ja. Also ich glaube, Bundesliga und zweite Liga ist erstmal abgefahren für ihn. Wenn er Glück hat, findet er einen guten, ambitionierten Drittligisten oder einen Absteiger, der in die dritte Liga gestiegen ist, so in ein, zwei Jahren, und dann kann er dann nochmal wirken. Ich glaube, das ist eher so seine Kragenweite tatsächlich.
Ja, eigentlich schade, weil ich mochte den so. Also in Elversberg hat er einen guten Job gemacht. Aber, naja,
ist er alle Male gewesen. Also da brauchen wir gar nicht großartig drüber reden. Das ist halt einfach, er ist halt kein Norddeutscher gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er Westfale ist. Oder irgendwie, ich meine, da kommt er irgendwie weg. Oder Rheinländer, eins von beiden wird er wohl sein. Hat ja auch bei Duisburg damals gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder Gladbach, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich glaube, in Uerdingen war der auch, glaube ich. Uerdingen.
Ja, dann wird es ja dafür sprechen, dass er Rheinländer ist. Es hat nicht sein sollen und es hätte ja funktionieren können. Wie gesagt, der viel größere Flop war einfach, dass man nicht dieses letzte Vertragsjahr von Werner noch ausgesessen hat mit ihm. Ich glaube, man hätte eine gute Saison gespielt. Auf jeden Fall eine bessere Saison, sagen wir es mal so. Keine gute, aber auf jeden Fall eine bessere Saison unter Ole Werner hätten wir gespielt und man könnte jetzt, glaube ich, ganz anders starten tatsächlich.
Jo. Dann würde ich sagen, haben wir noch ein Thema?
Soweit? Ja gut, zwei Spiele weniger durch Pokal.
Pokal.
Da fehlt natürlich schon einiges. Ich glaube, über Werder kannst du einfach wie ich konsternieren. Es gab drei größere Idioten und das ist das Ende der Geschichte. Ne? Also viel Verletzungspech muss man auch nochmal dazu sagen. Das dann natürlich, achso, Flop, fällt mir jetzt erst ein bei Thema Verletzung. Natürlich Boniface, also ich entschuldige mich bei dir, Victor Boniface, da hat man natürlich schon seine Erwartungen gehabt, man wusste natürlich, dass er eine Wundertüte ist und verletzt, aber jetzt scheint er ja auch mittlerweile fit zu sein, also scheint sich die Leihe ja gelohnt zu haben für Leverkusen. Zum Schluss war er ja auch nochmal wieder im Kader, eingewechselt wurde er nicht mehr, ich hätte mir natürlich noch gewünscht, dass Boniface vielleicht dann am Klassenerhalt noch was mit hätte beitragen können. So ein Tor im Nordderby, wo er die Hose im Jubel runterlässt, das wäre natürlich noch ein Highlight gewesen, aber ja, mein Gott, das war natürlich schon eine Enttäuschung. Man hat dann insgeheim doch ein bisschen mehr Hoffnung drin gehabt. Und
also das war für mich auf jeden Fall ein Highlight in der Werder-Saison, als ich die ersten Bilder von der Ankunft des Boniface bei Werder Bremen auf dem Trainingsgelände gesehen habe. Das ging ja auch durch Social Media, ja.
Ja, viel lustiger war natürlich die Vorgeschichte, dass er am Deadline Day selber bei Twitch am Stream war und sagte, er muss auf eine Hochzeit. Obwohl dann irgendwie in Köln oder Leverkusen und Umgebung, da wo er wohnt, dann wohl irgendwie schnell ein Medizincheck abgehandelt hat. Und ich glaube, anderthalb Stunden später war er wieder online, als wäre nichts gewesen. Ja, das war natürlich eine schnell lustige Geschichte. Zeigt aber auch natürlich so die ganzen Umstände so um den Typen Victor Boniface. Wie gesagt, tut mir leid für ihn, dass er diese Verletzungsprobleme hat oder hatte. Und dass er dann natürlich jetzt ein verlorenes Jahr hatte bei Werder, das ist natürlich für Werder und für Boniface schade. In erster Linie muss man da immer noch den Menschen hintersehen. Und dieser Mensch hat einfach ein Jahr lang nicht richtig seinen Job nachgehen können. Und das macht natürlich auch was mit einem. Und aber wie gesagt, der Name Victor Boniface, da hat man natürlich dann deutlich mehr Erwartungen hinter. Ja. Und leider ist es dann natürlich nicht passiert. Aber naja, für Werder war es ja anscheinend ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Denn ich denke mal, die AOK Niedersachsen, zumindest wenn er da versichert ist, die wird einiges an Krankengeld gezahlt haben, anstatt dass Werder irgendwie Gehalt hätte zahlen müssen.
Aber ich würde vorschlagen, wenn wir mal noch mal eine Meckes-Folge aufnehmen, da könnten wir ihn zu einladen.
Big Vic mit dem Big Mac, ne? So in der Art und Weise. Ja, könnten. Ich meine, ob er sich nochmal hier in den Norden verirren möchte, weiß ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist der Werder nochmal bereit, am Deadline-Day nochmal zuzuschlagen. Wer weiß, noch hat er ja keinen neuen Verein gefunden.
Und verabschieden möchte ich mich heute damit, dass ihr das bei skysport.de Trikot-Battle der neuen Saison gewonnen habt mit eurem Trikot. Aber da kommen wir dann dazu, wenn wir über die neue Saison reden.
Ja, das würde ich wohl meinen. Schönes Ding, oder?
Ja, das Heim, ne? Nicht das Auswärts, das Heim.
Ja, aber also ich muss schon sagen, also ja gut, lass da jetzt dann mit Bundesliga losgeht und bestanden. Ich glaube, jetzt haben wir gut über Werder gesprochen und die Zuhörer wollen jetzt bestimmt, und ZuhörerInnen wollen natürlich jetzt wissen, was beim HSV los war. Denn das könnte ja vielleicht die nächste Folge sein. Aber
könnte.
Wer weiß, man weiß es nicht.
Das könnte, wir wissen das nicht. Und lasst euch einfach überraschen, wie beim siebten Ei, Überraschungsei, weißt du? Genau so.
Was wir aber wissen, mit ziemlicher Sicherheit, ist, dass Harry jetzt das Band ist.
Allianz Brisanz. Der Fußball-Podcast mit Ole und Daniel. Über den SV Werder Bremen und den Hamburger Sportverein. Nahezu kompetent. Allianz Brisanz.